Herzlich willkommen zu Leading Tech, dem Podcast für die Tech-Savvy C-Levels in Deutschland. Heute zu Gast den Toni Caradonna von der Blockchain Trust Solutions. Herzlich willkommen, Toni.
Ja, vielen Dank, dass ich da bin, Sam.
Ja, super. Du bringst ein Thema mit, was mich persönlich, aber auch geschäftlich rumtreibt, Thema Blockchain. Da gehen wir gleich tiefer drauf ein, Use Cases etc. Vielleicht magst du dich aber erstmal vorstellen, wer du bist, was du machst.
Genau, vielleicht biografisch, das erklärt immer ein bisschen, wo man ist und was man so hinter sich hat. Ich habe ursprünglich Physik studiert, Klima- und Umweltphysik, war dann in der Forschung tätig und habe dann aber realisieren müssen, dass die Politiker eigentlich nicht die Zeithorizonte, die das Klima betreffen, interessiert, sondern viel kürzer, und habe mich dann entschieden, Entrepreneur zu werden, weil ich da nichts bewirken konnte in der Forschung. War dann ganz früh in der Blockchain drin, Entschuldigung, auf Coder-Level, weil ein guter Freund von mir ist Kryptograf, und wir haben dann ganz früh Xboxen gehackt und Linux aufgespielt und dann Bitcoin gemint. Ich glaube, es war 2012 oder 2013 rum, einfach um zu verstehen, wie das funktioniert. Und da haben wir dann auch relativ früh Vitalik Buterin kennengelernt, waren ganz früh in Ethereum drin. Ich habe für die Vereinten Nationen den ersten Smart Contract programmieren dürfen. Das war, glaube ich, 2017. Habt ihr da auch dazu gebracht, Ether zu akzeptieren als erste große Organisation. Habe auch die Leute getroffen, die vor mir gescheitert sind, und habe da Erfahrungen sammeln dürfen, wie große Trägerorganisationen mit Innovationstechnologie umgehen. Habe dann auch gegen den Willen der Schweizer Nationalbank einen privaten digitalen Schweizer Franken emittiert, den gibt es heute noch, und wir haben dann auch eine Security Token Offering gemacht, also eine Wertschrift tokenisiert im immobilen Bereich ganz früh, das war auch 18, glaube ich, und so, da war ich dann relativ schnell eben als Entrepreneur tätig, immer ein bisschen Cutting Edge, und ich glaube, was ich glaube am meisten jetzt in der Breite auch angekommen ist, ist die Tokenisierung der ersten SMS, die sie je gegeben hat, die Vodafone eigentlich gemacht hat damals und geschickt hat. Die haben wir tokenisiert, und das Ganze drumherum, was es eben braucht, für so ein Projekt zu realisieren, organisiert. Also der Legal Teil, die Connection zu den Leuten, die dann auch das Underwriting machen etc. etc. Also das Ganze, die Kooperation, das Technische ist das eine. Ich persönlich als Techniker finde das immer am einfachsten, aber dann die Umsetzung mit Firmen, etablierten Firmen, das ist immer das, was eigentlich viel mehr Arbeit gibt.
Cool, super spannend, schon allein die Intro und dein Werdegang. Ich muss aber so zwei Sachen noch hervorheben. Du hast den Gründer von Ethereum kennengelernt.
Das ist richtig, ja, genau.
Ja, zu welcher Zeit war das denn, und über was spricht man mit so jemandem? Was hat der für Visionen dann?
Ja, also es ist jetzt nicht mein Kumpel, ich gehe jetzt nicht mit dem trinken, aber ja. Was vielleicht wirklich interessant ist, ist, dass er ein Wunderkind ist, ist ja das eine, aber das reicht natürlich nicht aus, und ich kenne auch seine Mutter sehr gut, die ist auch Programmiererin, und schon ihre Mutter hat in einem Rechenzentrum gearbeitet. Also ich glaube, man muss schlau sein, man muss Talent haben, aber man muss auch gefördert werden. Und das sind wirklich einfach die Eltern, die haben das gesehen, die haben das realisiert, die haben entsprechend gefördert. Dann ist er in ein Netzwerk gefallen von Leuten, die ihn unterstützt haben. Und ich meine, Gavin Wood und all die Leute, die um ihn herum waren, die waren genauso wichtig für den Erfolg des Projekts. Und dann natürlich der Legal-Anteil, das darf man auch nicht vergessen, dass MME eine Stiftung hat gemacht in der Schweiz und wirklich genau das Richtige gefunden hat. Die haben ganz früh in Amerika auch geschaut, dass es eben keine Security ist. Die haben alles drumherum richtig gemacht. Und er ist der Funken, aber es braucht wirklich dann auch das Stroh drumherum, dass das Feuer zum Lodern kommt. Genau.
Ja, cool. Ja, wirklich super spannend. Und das Zweite, was mir noch hängen geblieben ist, oder was mir sofort ins Ohr gefallen ist, war, dass du einen digitalen Schweizer Franken rausgebracht hast.
Genau, also ich habe ja früher mal scherzhaft die Ambition gehabt, ich möchte, also die Blockchain ist ja wirklich in meinem Verständnis eine sehr revolutionäre Technologie. Die dritte Welle der Digitalisierung, die erste hat die Daten digitalisiert, die zweite die Gemeinschaften, und die dritte digitalisiert eigentlich die Werte. Und ich dachte, ja, wenn man da was machen will, möchte ich was machen, was von Banken bis zum Swingerclub alle brauchen können. Und das ist dann halt eben Payment. Und der Currency Case ist ja wirklich das Allereinfachste bei der Blockchain zu realisieren. Aber ja, gut, Currency, das ist ein Ding, das ist das eine, aber wie sieht es eigentlich aus mit dem Schweizer Franken? Und da hatte ich auch wiederum ein sehr gutes Legal-Team und da haben wir spannende Opportunitäten gesehen, die man in der Schweiz realisieren kann. Und ich glaube, das war auch die gleiche Opportunität, aber wahrscheinlich LibraDiem, also das Facebook-Projekt gesehen, als sie damals in die Schweiz gekommen sind. Ich glaube, da gibt's wirklich was ganz Spannendes, was man machen kann, was in der Schweiz möglich ist, was vielleicht in anderen Ländern weniger möglich ist. Und genau, also da wird's in Zukunft auch noch News geben, diesbezüglich bestimmt.
Ja, also das Projekt gibt es weiterhin.
Also, das war der Test Case damals, aber wir sind jetzt in der Arbeit, das ein bisschen zu skalieren, dass es dann interessantere Dimensionen annimmt, genau.
Ja, cool. Sehr spannend. Was machst du dann heute? Du bist Mitgründer
genau. Der Blockchain. Genau, Mitgründer, Inhaber, Partner von Blockchain Trust Solutions. Und da bin ich eigentlich für. Also ich habe den Hut CTO, ich habe noch eine Stiftung mitgegründet, die ist im Nachhaltigkeitsbereich tätig, also Blockchain und Innovation, also Innovation Technology und Nature Conservation. Da arbeiten wir mit IUCN, das ist der größte Naturschutzpartner weltweit. Die haben, glaube ich, über 15% der Landfläche unter ihrem Standard. Aber bei der Blockchain Trust Solution, das ist da, wo ich hauptsächlich arbeite, bin ich eigentlich so der Innovationstreiber im Technischen. Ich mache gewisse technische Sachen. Ich bin nicht gut im Operationalisieren. Das gibt dann andere Leute, die besser sind bei uns. Aber die neuen Projekte, Produkte entwickeln, umsetzen, testen, das ist das, was ich hauptsächlich mache. Genau.
Cool. Kannst du da, ja, einfach damit ich oder auch die Zuhörer es besser verstehen, ein paar Beispiele geben, an was ihr arbeitet.
Genau, also es gibt fixfertige Produkte, die wir so auf der Shelf haben. Das ist eher langweilig, also eine Blockchain-Infrastruktur aufbauen für Konsortien, Explorer, Wallets, mobile Wallets für Kunden, Tokenisierung von Dingen oder Bridges von der einen Blockchain zu der anderen. Das sind aber softwaregetriebene Projekte, finde ich jetzt, was alles gut und recht, aber spannend ist es wirklich, wenn man Applikationen entwickelt, die echten Mehrwert bringen. Ein Beispiel ist, da haben wir eine Inspektionssoftware, wo wir die Inspektion absichern mit der Blockchain. Was heißt das? Wir haben einen NFC, also Near Field Communication Token, an Mission Critical Infrastrukturen. Das heißt, der Mensch, der die Inspektion macht, muss wirklich vor Ort sein. Aber der die Daten richtig eingibt, ist es immer noch ein anderes Thema. Aber er muss schon mal vor Ort sein. Und wenn er die Daten eingegeben hat, können wir sicherstellen, dass die nicht verfälscht werden. Also wir haben zwei zusätzliche Hürden drin, um das Ding sicherer zu machen. Das wird sehr geschätzt, das bringt auch die Versicherungskosten runter und wenn man natürlich bei Ausschreibungsverfahren ist und man so eine Lösung hat, hat die natürlich bessere Chancen als eine Lösung ohne Blockchain oder ohne NFC. Das ist ein konkretes Projekt. Ein anderes konkretes Projekt geht es um Tokenisierung von Solaranlagen, wo man, wenn jemand sagt, okay, wir bauen eine Solaranlage, ihr könnt partizipieren, dass wenn ich 10.000 Quadratmeter habe, eben nicht 20.000 verkaufe, sondern nur 10.000. Das ist auch so, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Und interessanterweise ist das ja nicht so ein Problem in der Schweiz. Aber der Kunde, der das gemacht hat, gesagt, ja, ich denke einen Schritt weiter. Es geht mir gar nicht darum, die jetzigen Kunden zu überzeugen, dass ich nicht betrüge, sondern die nächsten Generationen von Kunden anzubauen, weil die vielleicht ein anderes Verständnis von digitalem Vertrauen haben und dass es eben Blockchain eine Möglichkeit ist, das zu machen und dass man natürlich auch zukunftsfähig ist, wenn dieser Beweis, wenn das jetzt eine Wertschrift ist, dass ich das brauchen kann, auch als Wertschrift, als Collateral oder vielleicht sogar dann auf DeFi, wenn die Regulatorien geklärt sind. Das ist das Zweite, also Tokenisierung von Assets, was immer das ist, also Immobilien oder Solaranlagen. Dann haben wir ein ESG-Projekt, wo es darum geht, also man muss ja dann schon bald in Deutschland, ich glaube ab 250 oder 500 Mitarbeiter muss man ja ESG-Reporting machen und das Einfachste dort ist wirklich der CO2-Fußabdruck. Da haben wir einen Klimarechner, da kann man wirklich in 5 Minuten das ganz kurz durchklicken, hat man einen Fußabdruck und dann wird es eben spannend, kann man das kompensieren oder reduzieren mit tokenisierten CO2-Zertifikaten. Das ist ein ganz spannender Markt und da verlängern wir die ganze Wertschöpfungskette auch, dass wir da auch Projekte begleiten. Wir haben ein Waldprojekt in der Schweiz, das wir begleiten und die CO2-Zertifikate dort tokenisieren. Warum braucht es da Blockchain? Oft ist es ja so, dass bestehende Unternehmen sagen, ja, Blockchain bringt Transparenz und Effizienz, aber das wollen wir ja gar nicht. Und der Zwei-Markt, der Zertifikatsmarkt, der freiwillige Zertifikatsmarkt, gibt es drei Player und zwei von den drei Playern haben Interesse an Transparenz und Effizienz. Und darum denke ich, dass dort die Adoption von Blockchain relativ früh geschieht. Das haben wir letztes Jahr auch deutlich gesehen, jetzt in anderen CO2-Märkten weltweit. Die Tokenisierung findet da schnellen Akzeptanz. Und die ganz großen Player, die müssen jetzt umdenken, weil eben sowohl der Projektentwickler als auch der Kunde, der Endkunde, der die Zertifikate stilllegt, haben eben Interesse an Transparenz und Effizienz. Und das Letzte, was wir auch noch sehr präsent sind, was ich auch starke Freude daran habe, weil es eine ganz andere Richtung ist, wo wir sagen, ja, wir verbinden eben NFTs, die digitalen Token mit NFC, mit Near Field Chips. Das ist so ein Projekt, ich weiß nicht, ob man sieht, das ist so eine Karte aus einem Collectible Game.
Ja.
Das ist Cross the Ages. Und da sieht man gar nichts, aber da ist ein NFC-Chip drin. Und da kann man verschiedene Dinge machen. Oder da gibt es auch andere, wo man so kleine Spielkarten, wo auch ein NFC drin ist. Aha. Und was man da machen kann, ist, man kann Produkte authentifizieren, also auch Kleidungsstücke jetzt vom Merchandising im Sportbereich. Interessant an diesem Projekt an Cross the Ages ist, dass die den umgekehrten Weg gehen. Also typischerweise hat man irgendein ein physisches Spiel, das sich digitalisiert. Und das jetzt geht den umgekehrten Weg. Das ist ein Collectible Trading Card Game, das sagt, die Wertschöpfung begeht von einem normalen zentralisierten Game zu Asset-Kontrolle vom User als NFT hinzu, das ist dann der nächste Schritt, zu einem Digital, also die Kombination aus Physical und Digital, dass man das NFT, das ich dann habe, auch als Karte printen und winden lassen kann, weil, das darf man nicht vergessen, der Handel mit diesen Spielkarten ist ein riesen Business, das sind hunderte von Millionen, also Pokémon kennt man vielleicht oder Magic the Gathering, also das ist ein enormer Markt und entsprechend der allereinfachste Use Case auch, ich komme mit dem Handy hin, mache Bling und dann sieht man, ja, das ist echt oder das ist nicht echt. Genau, und das sind ganz spannende Dinge, diese Digitals, wo man eben das Physische mit dem Digitalen verknüpfen kann und ich brauche dann keine Autorität, um mir das testen lassen, das muss das nicht einschicken, jemand analysiert es, ja, das ist echt oder nicht, sondern ich kann das selber machen, respektive der Emittent oder der Produzent der Karte kann das selber organisieren und hat dann auch die ganze Kontrolle über Flüsse der physischen, also man kann dann der Graumarkt analysieren oder schauen, ob irgendwo etwas vom Laster fällt und woanders verkauft wird, lauter solche Dinge sind dann analysierbar.
Ja, ja. Okay, wahnsinnig viele Use Cases und auch ja, in allen möglichen Richtungen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Thema ESG-Reporting, das sehen wir auch bei unseren Projekten im Softwarebereich immer wieder, gewinnt halt oder muss bei allen Unternehmen an Relevanz gewinnen. Kannst du da nochmal drauf eingehen, wie ESG-Reporting ja, mithilfe der Blockchain realisiert werden kann?
Also ich kann da vielleicht von meiner Vision sprechen und das ist eine Idee. Ich weiß nicht, ob das so sein wird. Eben genauso eben Digitalisierung der Daten. Alle Firmen haben eine Website und eine E-Mail. Digitalisierung der Gemeinschaften. Alle Firmen haben eine Social Media Präsenz und Digitalisierung der Werte. Und das ist meine Vision, dass dann jede Firma ein Wallet irgendwelcher Art hat. Also im Impressum steht Webseite, Adresse und Wallet. Und diese Wallets, die repräsentieren, die in diesen Wallets sind die Assets drin. Also das heißt, mein Fußabdruck ist da drin, aber auch meine Kompensation. Das heißt, im Idealfall brauche ich gar keinen Geschäftsbericht mehr zu schreiben, wo ich irgendwas schreiben kann und wo ein Auditor stundenlang verifizieren muss, ob das stimmt oder nicht, sondern das ist alles digital abgebildet, ohne Möglichkeit, in Anführungszeichen, stark zu betrügen oder die Schwellen für Betrug sind wesentlich höher. Und dann ist das, vorausgesetzt, die Standards sind dazu da, alles in meinem Wallet drin. Das heißt, im Impressum ist direkt drin mein Fußabdruck, mein Reporting, ESG-Reporting drin, meine Verbesserung und allenfalls auch die Kompensation ist dort direkt hinterlegt. Das ist meine Vision. Der Weg dahin ist natürlich anstrengend und weit, aber gerade beim CO2-Fußabdruck, das ist wirklich so einfach, so standardisiert. Da haben wir wirklich gute Tools und da gibt es auch die Blockchain-Assets schon. Und da haben wir auch eine, das habe ich noch ganz vergessen, wir haben auch infrastrukturseitig, haben wir eine Blockchain in der Schweiz, die SwissDLT, wo wir sogar garantieren können, wenn das gewünscht wird, dass die der Datenverkehr nur innerhalb der Schweiz bleibt. Also dass man Gateway Border Protocol nicht mehr braucht, dass man so eine Path Forwarding machen kann, dass man sicherstellen kann, die Daten bleiben auch physisch im Transfer zwischen den Nodes innerhalb der Schweizer Grenzen. Das ist regulatorisch interessant und wir haben mal für einen den größten Stromproduzenten in der Schweiz haben wir mal eine dunkeltaugliche Blockchain-Infrastruktur aufgebaut, also eine Blockchain-Infrastruktur, die auch den Blackout standhält. Genau. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ESG-Reporting, meine Vision ist, diese Dinge werden eben nicht in einem Geschäftsbericht stehen, sondern irgendwo in einer Blockchain. Ja. Wie der Zugriff da geregelt ist, etc., das wird sich zeigen. Ich glaube da schon an Open Data. Gerade bei diesen Themen ist es natürlich etwas, was kundenseitig bestimmt gewünscht ist. Ob es dann regulatorisch auch enforced wird, das sind dann Fragen, die ich nicht einschätzen kann.
Ist das würde ich gerade mal challengen, kundenseitig gewünscht. Also einerseits müsste man natürlich diese Standards, die sich jetzt schon etablieren, nutzen, um automatisiert quasi die Reportings aufzustellen oder den Fußabdruck zu berechnen. Und dann eben auch wahrscheinlich automatisiert kann man auch gleich die Kompensation machen. Und das eben beides abzulegen, verstanden. Aber ist die Frage, wollen die Unternehmen das? Ist das nicht vielleicht sogar eher regulatorisch gewünscht, aber vom Unternehmen nicht? Also, es ist meine Intuition gewesen, aber du
sagst, ich denke, es gibt, da ist jedes Unternehmen anders, aber regulatorisch ist es sicher gefordert. Noch schnell, um deine These anzunehmen, also automatisierte Kompensation, ja, automatisiertes Reporting bedingt, weil ich denke, da haben wir das Oracle-Problem. Also wenn die Daten da sind, dann kann man sagen, kann man das automatisieren. Aber wenn ich einen Eintrag in die Blockchain mache, dieses Thema ist ja nach wie vor, da braucht es gute Mechanismen. Also wie stelle ich sicher, dass ein Input in eine Blockchain auch der richtige Input ist? Und da gibt es auch Mechanismen, wenn jemand etwas zu verlieren hat, wenn er betrügt, dass er dann weniger betrügt. Also dass dann Conflict Resolution Methoden, die gibt es schon etablierte, die diesen Input gut machen. Dann die zweite Frage, wollen Firmen das oder nicht? Wie gesagt, es gibt verschiedene Firmen und regulatorisch wird es getrieben, aber es gibt Firmen, die sagen, ja, ich will das und das sind unsere Kunden. Und wir machen jetzt nicht etwas, wo wir Kunden überzeugen müssen und sagen, das musst du machen, das ist gut für dich, sondern leider, in meinem Verständnis, ist Technologie nach wie vor für viele so schwierig, haben noch nie gemacht, was Neues. Wir packen jetzt irgendwo in eine Innovationsabteilung und dann gibt es einen POC oder einen MVP und bleibt dann irgendwo hängen. Das sind eigentlich nicht die Kunden, die wir suchen, sondern wir sind die Kunden, die suchen, wo C-Level entscheidet. Das machen wir aus diesem Grund. Und das sind natürlich vielleicht nicht die Marktführer, weil die vielleicht wenig Druck haben, sondern die aufstrebenden jungen Dynamischen, die sagen, wir wollen die Marktführer ein bisschen challengen. Und dann ist natürlich auch ein Endkundenthema, was für Endkunden haben die Leute, welchen Markt sind die tätig, genau.
Okay, ja, wenn ich an so Blockchain oder auch NFT-Use-Cases denke, hast du gerade angesprochen, geht's dann oft auch um die Endkunden, die dann vielleicht auch damit interagieren werden. Oder sagen wir mal, vielleicht auch in der Lieferkette, vielleicht auch.
Ja, genau, Lieferkette, Riesenthema, habe ich auch vergessen. Ja. Wir haben einen Supply Chain Use Case gemacht für Holz in der Schweiz. Ja. Und das ist natürlich schon spannend, weil wir können da verschiedene Dinge garantieren. Einerseits eben, wir können garantieren, das Holz kommt aus dieser Ecke. Das ist ein Thema halt, Schweiz, Schweizer Holz, dieses Ding. Das ist wichtig, wissen, woher das kommt. Wir können aber auch garantieren, und das war mir vorher nicht bewusst, dass das Holz an einem bestimmten Datum geschlagen wurde. Natürlich ist die Garantie nicht perfekt, aber wir können zumindest sicherstellen, dass nicht mehr Holz verkauft wurde, als geschlagen wurde an diesem Datum. Und Es gibt sogenanntes Mondholz, das zu ganz bestimmten Zeiten geschlagen wird, und das ist einfach wesentlich besser in jeder Hinsicht. Also weniger Befall von Insekten, lagert besser, ganz viele Parameter. Und auch wenn man das jetzt nicht glaubt, kann man sagen, der Markt entscheidet, das Mondholz ist 30-50% teurer. Und, ja. Und da kann man sagen, okay, das hat einen Wert, ob der ideell ist oder messbar. Das kann ich jetzt als Nicht-Holzmensch nicht entscheiden. Aber sowohl die Studien als auch der Preis sagt mir, das hat einen Wert. Und jetzt muss ich natürlich sicherstellen, ist das das echte Holz? Und da kann man mit der Supply Chain wirklich vom Produzenten, vom Förster, der das schlägt, zum Verarbeiter in der Sägerei bis hin zu dem Endkunden, der das dann verbaut, garantieren, A, das ist Schweizer Holz, B, der Fußabdruck des Transports ist gering und C, es wurde an diesen Tagen geschlagen, ist also teures oder billigeres Holz. Und dann gibt es noch einen Zusatzbenefit, aber da sind wir noch nicht in der Kommunikation, der kommt dann im Herbst raus, aber Supply Chain ist ein Riesenthema und das kann man natürlich jetzt Holz ersetzen mit Plastik und dann habe ich natürlich Plastic Credits für Plastic Benefits. Genau. Aber Endkunden, NFT, also ich denke, es ist auch spannend zu sehen, der Unterschied jetzt Frankreich, Schweiz, Deutschland oder Amerika, Europa. In Frankreich sind die ganz jungen Menschen, die sind voll dabei, Blockchain. Also wenn man dann in Events geht, da sieht man auch, dass in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, also die Hälfte der Leute an Events sind Frauen. Das ist in der Schweiz überhaupt nicht so. In Amerika, was ich spannend fand, ist, da kannst du irgendein Sportevent gehen, die Leute sprechen über NFTs und ich habe lange versucht zu verstehen, warum. Und dann habe ich gesehen, dort ist das Thema bei den NFTs nicht die technische Dinge oder das Asset oder der Wert, sondern es geht um einen ästhetischen Aspekt. Das heißt, die sagen, ah, das gefällt mir nicht. Und da hat jeder das Recht, eine Meinung zu haben, auch wenn er es nicht versteht. Es ist dann wirklich zu sagen, wir können ein Gespräch führen, du und ich, über ein Ding und es geht nur um das Äußere. Und vielleicht ist das auch die amerikanische Kultur, dass das Äußere wichtiger ist, als was dahinter ist. Aber was interessant ist, ist, dadurch die Akzeptanz viel, viel breiter ist und es thematisiert wird und dann natürlich auch gebraucht wird für Token-Gated Communities zu generieren. Und das finde ich dann schon ein spannender Aspekt. Wenn ich einen NFT habe, kann ich an einem Event, wenn man Anlass in Amerika, wenn du den Token hattest, konntest du an einem privaten Event und da war dann Madonna, die hat gesungen. Also es war dann wirklich auf diesem Niveau krass und das ist dann schon spannend und das kann man dann abstrahieren und dann einen Schritt weitergehen eben in Gaming-Projekten, wo wir arbeiten, da geht es dann eben nicht um Token-Gated Communities, sondern um Staking-Gated Gaming-Features, also das heißt, wenn du Tokens hast und egal, ob das jetzt NFTs sind oder Fungible-Tokens, wenn du die dann stakest, dann hast du gewisse Features in deinem Game, die andere Leute nicht haben und da kannst du natürlich dann die ganze Token-Economy ganz spannend steuern, sag ich mal.
Ja, sehr spannend. Ich hatte ohnehin, weil du ja auch sehr viel unterwegs bist, mir auch schon die Frage notiert, wie du so die Entwicklung in anderen Ländern siehst. Hast du eine Einschätzung zu Deutschland? Ich habe so das Gefühl, nach den ganzen Use Cases, die du aus der Schweiz erzählt hast, wir machen ja hier gar nichts, aber vielleicht hast du da mehr Einblicke.
Ich war jetzt lange nicht mehr an Anlässen in Deutschland. Ich weiß nur, vor ein paar Jahren war das sehr, sehr, sehr weit entwickelt, war relativ früh die ganze Thematik. Was ich auch spannend finde, was wir jetzt gar nicht involviert sind, ist Self-Sovereign Identity. Also dieses ganze Thema, ich weiß auch nicht, wie der aktuelle Stand ist in Patientendossiers etc. In Deutschland. Also ich weiß, dass sie vor 2-3 Jahren extrem dynamisch, aber ich war jetzt wenig an Anlässen, komischerweise, genau.
Ja, okay. Aber sag's klar, Amerika ganz vorne mit dabei. Wie weit sind so Technologien eigentlich in Asien?
Also ich kenne jetzt, wahrscheinlich habe ich ein verzerrtes Bild, ich bin nicht Experte von Asien, aber ich kenne jemanden, der einen Exchange führt in Asien und das ganze Thema, diese Hot Potatoes Games sind natürlich dort viel entwickelt. Das ganze Gambling-Thema ist natürlich viel weiterentwickelt, weil das einfach kulturell wichtiger ist. Ich kenne mich aber regulatorisch nicht aus. Ich weiß, dass es gewisse Länder gibt, Entwicklungsländer, die auch wie Afrika die ganze gewisse Stufen übersprungen haben, die haben gar nie Kabelleitungen für Telefon genommen, sondern direkt zu Mobile gesprungen. Und da gibt es ähnliche Entwicklungen jetzt in asiatischen Ländern, wo wir sagen, Wir machen gar keine physische Identitätskarte, wir machen direkt Self-Sovereign Identity und sind dort am Experimentieren. Und das ist natürlich schon auch spannend, weil sobald das ganze Thema KYC eigentlich geregelt ist, dass du dann ganz viel auch Governed Use Cases entwickeln kannst, die dann basierend auf der Identität arbeiten.
Ja, interessant. Mir kommt es gerade in den Kopf, wir haben ja jetzt aktuell, das ist jetzt ein sehr zeitbezogener Kommentar, aber natürlich einen riesen Crash auch an den Kryptomärkten gesehen. Was bedeutet das so aus deiner Perspektive? Die Use Cases bestehen ja weiter, die Technologie ist weiter da. Ist es bloß, sage ich mal, ein Desinteresse der Anleger und Angst im Markt oder?
Das war natürlich klar getrieben von Terra, die gecrashed sind. Das hat natürlich eine Todesspirale ausgelöst. Das war abzusehen und ich habe mich erinnert.
Kannst du das erläutern? Also sagt mir zum Beispiel nichts.
Wie soll ich das formulieren? Also ganz vereinfacht gesagt kann man sagen, diese Terra USD-Dollar, da konntest du einfach staken und hast irgendwie, keine Ahnung, 8% oder 10% Revenues. Und das ist, ich will jetzt nicht was Falsches sagen, aber übervereinfacht gesagt, es ist halt ein Ponzi-Scheme. Und wenn da ganz viele Leute reingehen und dann hat, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Hedgefonds das gesehen, wie man das aushebeln kann und hat dann entsprechend das ausgehebelt und einen riesen Reibach gemacht mit dem Crash. Es gab dort eine kleine Lücke, wie man das aushebeln konnte, und da brauchtest du aber relativ viel Kapital. Die hatten das, diese Hedgefonds, und hat das so ausgehebelt. Das hat dann aber zu Verkäufen geführt, weil alle verkaufen mussten, um ihre Positionen zu decken, und da gab es so eine Todesspirale. Und das war einfach, weil A, der Markt noch Mickey Mouse ist im Vergleich zu den großen Finanzmärkten, und B, dann halt jemand vom großen Finanzmarkt, ein etablierter Player mit ordentlichen tiefen Taschen, mitgespielt hat, und dann hast du natürlich Probleme in diesem Mickey Mouse Markt, was die Blockchain nach wie vor ist, und das hat zum Crash geführt, zum jetzigen. Ich bin da relativ ruhig, der dritte oder vierte Winter, den ich jetzt durchmache, und es war, ich nehme es nicht mal mehr wahr in der Intensität. Was ich schon merke, ist, dass gewisse Investoren, die sehr risikofreudig waren, ich denke jetzt an Arabische Emirate, und da haben wir jetzt auch viele Beziehungen auch gehabt, wo wir gesagt haben, oh, die wurden auf einmal viel konservativer jetzt bei Investments, was aber gut ist. Weil wenn du mit einem Pitch, der gegen die 15 Millionen reißen kannst, und es ist nur irgendein charismatischer Projektleiter, der das macht, dann musst du dich schon fragen, wie ist da die Due Diligence abgelaufen. Also ich glaube, es bringt eine Bereinigung im Markt, das ist gar nicht so schlecht. Die Assets, das ist so meine persönliche Idee. Ich weiß auch nicht, wie fundiert die mit den Tatsachen ist. Ich sehe einfach nur, wie viel Geld gedruckt wird überall. Und da denke ich schon, ja, wo ist denn das Gold der heutigen Zeit? Wo flüchten sich die Leute in die Assets? Und da bin ich nach wie vor ein bisschen erstaunt, dass das nirgendwo messbar ist. Es geht natürlich jetzt alles in die Aktienmärkte und in Immobilien, aber ich habe mir eigentlich mehr erwartet oder erhofft von Digital Assets. Das kann ich jetzt nicht so genau einschätzen. Aber ich glaube nach wie vor, es wird zu viel Geld gedruckt und da wird, ja, da wird sicher auch noch Klärung kommen. Und dann kenne ich mich auch nicht so aus im klassischen Finanzwesen, was jetzt die Märkte in China, insbesondere in diese Immobiliengeschichten da machen, wo wirklich große Assets vernichtet werden. Aber zum Zurückkommen auf den Kryptomarkt, also der Crash ist eine klare Konsequenz von der Todesspirale, die ausgelöst wurde vom Terra-US-Dollar Problem, genau.
Okay, also in dem, ja, okay, dieser spezielle Vorfall, aber grundsätzlich habe ich verstanden, es ist eine Art Konsolidierung, Art konservativer schon geworden, aber letztlich tut es keinen Abbruch an den Use Cases und an der Zukunftsfähigkeit.
Im Gegenteil, die Leute fragen sich nicht, wie viel Geld liegt für mich drin, sondern wieso Blockchain? Und das ist die richtige Frage, oder? Also wenn mein Bruder sein Bein bricht und sagt, jetzt brauche ich eine Blockchain, dann ist was falsch, oder?
Ja. Sehr gutes Beispiel. Ja. Interessant. Ja, haben wir aus deiner Sicht, hast du noch ein Thema, wo du sagst, das kannst du noch mal erzählen, präsentieren?
Ja, ich habe vor ganz kurzer Zeit, 2, 3 Tagen, habe ich was entdeckt, was mir wahnsinnig Freude gemacht hat. Da gibt's so, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Calendar Date oder ich muss schnell nachschauen. Da hat jemand einfach gesagt, jeder Tag ist ein NFT. Und wie heißt es? Und da kannst du einfach deinen Geburtstag kaufen. Datecalendar.io, fand ich ganz spannendes Projekt, Datecalendar.io. Und das ist einfach jeder Tag ist ein NFT. Und mein Sohn, der ist 19, der hat jetzt auch schon eine eigene Blockchain-Firma und macht manchmal mehr Geld als ich. Der hat sich natürlich gleich Kim Kardashian und Snoop Dogg gekauft, die Geburtstage und so. Und das ist einfach spannend. Und dann dachte ich, ja, mit der Futter ist Geburtstag, muss ich kaufen, der war weg. Elon Musk war auch schon weg. Und das fand ich schon spannend, die Idee zu sagen, okay, ein Tag ist einzigartig, das stimmt. Und das Projekt hat jetzt noch nicht so viel Traction, aber ich fand das spannend, das Konzept, genauso wie INS, Ethereum Name Service, spannend ist, wo du sagst, ja, eigentlich müssen wir, wie wir früher die IP-Adressen mit einer DNS kombiniert haben, muss eigentlich eine Wallet-Adresse mit einem Namen versetzt sein und Ethereum Name Service funktioniert tiptop, aber dieses Datum zu tokenisieren, fand ich ganz spannend. Und mein Gedanke ist natürlich, okay, was, wenn jetzt ich und du am gleichen Tag Geburtstag haben, möchte ich vielleicht auch noch dann fraktionalisieren, dass der Tag dann in 24 Stunden und dann entsprechend auch die Minuten aufgeteilt wird. Das wird dann schon spannend und kann man es dann auch in-chain ohne Oracle brauchen, um da irgendwelche Calls zu machen von Contract zu Datum und so. Das fand ich ganz spannendes Projekt. Calendar Date habe ich, glaube ich, gesagt, dort IO, fand ich ganz spannend. Also mein Geburtstag ist weg und da fand ich dann auch spannend, habe ich herausgefunden, ich habe am gleichen Tag Geburtstag wie The Rock und fand ich dann spannend, genau. Aber das NFT ist jetzt bei mir von meinem Geburtstag, genau.
Sehr gut.
Ja.
Ja, ich meine, überall da, wo es Käufer gibt, wo es Leute gibt, die sich dafür begeistern können, gibt es dann den Markt, ne?
Genau. Also eben, das ist spannend zu sehen, dass es noch nicht Traction hat. Aber die Idee fand ich sehr inspirierend und da, ja, wieso bin ich nicht früher selber drauf gekommen und so, weil das hätte ich gerne realisiert, das Projekt, genau.
Ja, du hast ja so viel, ich meine, du berätst ja auch eure Kunden dahingehend und du hast so viel Kontakt. Hast du dann, sprudeln dir die Ideen oder sagst du, da muss man sich schon wirklich genau Gedanken machen, um noch, sage ich mal, Nischen zu finden mit so einer, zum Beispiel dieser Kalenderidee, die irgendwie viral gehen kann, auch die einen echten Wert auch haben kann?
Ja, so, es gärt manchmal schon in meinem Hirn, aber ich bin leider eben, wie gesagt, ich bin gerne Prototypen bauen, testen, experimentieren, aber es dann wirklich so zu machen, dass es dann im Markt besteht, da brauche ich einfach Hilfe, da brauche ich mein Team, dass das da dann macht. Ich habe viele Ideen, ich habe ein kleines Büchlein mit Ideen, das ist schon voll, aber eben, ich setze es dann selten um, weil das ist dann wirklich die Aufgabe von einem Team. Und dann macht es dann auch wirklich Sinn, wenn man einen Kunde hat. Und ich glaube, es gibt 2 Arten von Problemen. Es gibt komplexe Probleme und komplizierte Probleme. Und ein kompliziertes Problem ist der Bau eines Atomkraftwerks. Da brauchst du einen guten Plan, du brauchst gute Experten, du brauchst Wissen, Handbücher etc. Und dann kannst du es machen. Und dann gibt es komplexe Probleme, es ist ein Umweltschutzgebiet oder eine Beziehung, da kannst du nicht in diesem Schräubchen drehen und dann passiert genau das. Und die komplizierten Probleme, also der Bau der Atomkraftwerke, da musst du wissen vor dem Handeln. Also das ist gut für lagerorientierte Menschen. Und dann die komplexen Probleme, also die Beziehung oder die Ehe oder das Naturschutzgebiet, da musst du handeln, um das Wissen zu generieren. Also da hilft das iterative Vorgehen, Prototypen verbessern und so weiter. Und da gehen wir auch so eigentlich in die Workshops mit den Kunden, wo wir sagen, okay, was für eine Situation ist es? Was für ein Problem wollen wir lösen? Was ist da der Ansatz, um dieses Problem zu lösen? Und dann gehen wir dann entsprechend vor. Und wenn man eine komplexe Herausforderung hat, dann hilft es, kreativ zu sein bei komplizierten Problemen. Lieber nicht kreativ sein, lieber auf bestehenden Wissen und Erfahrungen aufbauen, genau.
Ja, du hattest eben noch angesprochen, natürlich viele Projekte sehr schnell gefundet etc. Bringt mich auch nochmal zu einer Frage, wie viel Marketing und einfach ne, dieser Push ist eigentlich hinter diesen ganzen Projekten dabei. Wie du eben gesagt hast, viele Sachen wurden sich nicht ordentlich angeschaut, die Diligence hat gar nicht stattgefunden, eigentlich sind alle auf den Zug aufgesprungen. Aber ist es mal so ganz die freche Frage, ist es nicht in jedem dieser Projekte so, dass du diesen Hype generieren musst, dass es ein großer Teil Marketing ist?
Nein, 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 gar nicht. Also jetzt aus Firmenperspektive, oder sagen wir auch, ja, wir machen gerne so junges, dynamisches Startup, haben wir gerne ein, zwei Kunden, aber wir wollen eben auch etablierte Incumbent Organization, groß, träge, lange Entscheidungen, was es dann aber auch garantiert, dass wenn sie an Bord sind, dann das Projekt auch durchgeführt wird entsprechend. Und diese Firmen, die haben ja die Kundenbasis schon. Und die können dann der Kundenbasis sagen, guck mal, wir haben einen Mehrwert. Oder die können ihren Auftraggeber sagen, guck mal, wir sind besser als unsere Mitbewerber, weil wir jetzt sichere Technologie brauchen und das uns diesen Mehrwert bringt. Und da braucht es dann kein Marketing. Das ist dann einfach ganz normaler Teil der Verkaufsstrategie dieser Firmen.
Ja.
Umgekehrt, Startups, ganz klar. Wenn du das beste Produkt hast, du musst das rausblasen und was machen, was immer du machen musst in deiner Branche. Sei es Influencer oder Fernsehwerbung oder was auch immer. Das ist richtig. Genau. Aber eben, wir versuchen da einen guten Mix aus Kunden zu haben, dass wir einerseits die Cutting Edge, wir sind auch in einem Fußballprojekt involviert, Payfoot, die wollen die Blockchain des Fußballs werden und da geht es um ganz viele Dinge, also Payment etc. Und das ist aber Startup und da muss man erstmal kommunizieren und da muss man die User dazu bringen, das zu brauchen und dann das Metaverse sich einzuloggen etc. Und da braucht es einfach Marketing und zwar
Ja,
ganz wesentlich.
okay, nee, voll verstanden. Also die Differenzierung im B2B geht total nach meiner Philosophie. Wenn man jemanden hat, der schon so ein Netzwerk hat und tausende Menschen in dieser Zielgruppe ansprechen kann, die heute schon glückliche Kunden sind am besten, super. Ja, dann noch einen extra USP draufgepackt.
Genau. Oder wenn du die Kunden migrieren kannst von einem bestehenden Produkt, die sie haben und sagst, guck mal, wir haben jetzt noch Produkt 2, das ist, weil wir Blockchain haben, so viel besser. Oder kann das noch zusätzlich, willst du das dazu kaufen, ein Upselling machen oder migrieren? Also da sind wir auch konkret in einem Projekt dran, was wir noch nicht kommunizieren dürfen, wo es einen absoluten Mehrwert gibt. Das ist ein Selbstläufer, weil der Endkunde einfach dank der Technologie Mehrwert hat.
Ja, super spannend. Ich könnte da noch ewig drüber sprechen. Auch das Thema Metaverse hast du jetzt eben einmal
Ja,
angesprochen.
genau. Jeder versteht was
Das
anderes darunter, aber genau, das sogenannte M-Wort. Genau.
ja, eigentlich da müssen wir eigentlich eine separate Session zu machen.
Absolut, absolut.
Vielleicht hast du einen konkreten Tipp an Gründer oder auch vielleicht Unternehmen, je nachdem, auf was du es beziehen möchtest, in dem Bereich Blockchain.
Ja, also was ich natürlich jetzt aus unserer Erfahrung, und ich bin ja wirklich Techniker, Geek, Programmierer. Und was ich aber wirklich spannend fand, ist zu verstehen, wie wichtig der Legal-Aspekt ist. Also wenn Global CEO sagt, nein, mach nichts und machen wir nicht, und dann frage ich ihn, okay, was brauchst du, dass wir es machen können? Und dann sagt er, ein Zettel, legal. Und dann, wir arbeiten da, und das ist wirklich jemand, den ich sehr empfehlen kann, A, weil er schon ganz lange in der Blockchain drin ist, das Technische wahnsinnig gut kennt, der hat auch doktoriert in Cross-Border Payment Blockchain. Und das ist einfach ein wirklich genialer Typ, weil er versteht das Rechtliche und er versteht das Technische und er versteht Business Needs. Also er versteht, was für einen Zettel muss ich schreiben? Entschuldigung, wenn ich das so vulgär formuliere, aber das ist meine Wahrnehmung, oder? Er versteht genau, wie der Zettel aussehen muss und er versteht eben die Technologie dahinter. Und das ist spannend, diesen Legal Aspekt zu verstehen, weil letztlich sind wir alles Personen, die in einem juristischen Umfeld operieren, sowohl juristische Personen als auch natürliche Personen. Und gerade wenn man mit den großen Unternehmen zu tun hat, das ist einfach A und O. Es ist schon nur, dass man Save My Ass hat, etc. Oder auch diese Karrierenentscheidung, dass man, ja, wenn ich jetzt Blockchain mache, dann gehe ich ein Risiko ein für meine Karriere. Und wenn ich dann aber einen Zettel habe, wo drauf steht, alles gut. Und das ist der Dr. Andreas Gmünder, ist ganz wirklich super Typ, jung, innovativ, den kann ich sehr empfehlen. Einfach A, weil er viel versteht, legal und technisch, und B, weil er wirklich auch ein Macher ist. Ja, in der Legal-Branche sehe ich das selten. Genau, also nicht operieren mit, oh, Angst, da brauchst du noch eine Versicherung, um das abzusichern und das könnte auch noch passieren, sondern wir wollen etwas ermöglichen und das finde ich ganz spannender Blick auf die Technologie und habe es einfach gemerkt, ohne ihn wären wir nicht halb so weit, genau.
Ja, super. Ja, sehr guter Hinweis. Ja, du kennst wahrscheinlich auch unsere Wrap-up Questions. Den Tech-Tipp hast du jetzt quasi schon gegeben an die Gründer. Was magst du denn noch gerne promoten? Gibt es online wie physisch irgendwo, wo man euch finden kann? Plattformen, Kanäle?
Genau, bcts.ch gibt es die neue Webseite wahrscheinlich Ende August, die unsere Webseite ist uralt. Aber da bcts.ch, wir sind eigentlich nur, unser Gründer hat ein riesiges Netzwerk an C-Level, darum sind wir eigentlich immer nur in privaten Kontakt. Also bcts.ch wird live sein Ende August. Kann ich sehr empfehlen. Wir sind auf LinkedIn präsent eigentlich, auch BCTS findet man uns. Und ja, wenn Fragen sind, einfach auf uns zukommen und fragen. Twitter haben wir auch, bei Wirtschaften das mehr schlecht als recht, aber da jetzt haben wir jemand angebordet, der die Kommunikation machen wird und da werden wir auch ein bisschen besser werden, genau.
Cool, sehr spannend. Und dann zu guter Letzt, hast du noch eine Empfehlung für uns? Eine spannende Persönlichkeit, die du in unserem Podcast-Format sehen würdest?
Genau, eben der Andreas Gmünder, den kann ich wirklich sehr empfehlen. Der ist okay. Der ist auch, wie sagt man den, kann auch sprechen, nicht wie viele Techniker, sondern der ist wirklich gut, den kann ich empfehlen. Und hat einen riesigen Erfahrungsschatz, einfach auch viel gesehen in den letzten Jahren und auch viele Projekte begleitet. Ich weiß nicht genau, was er alles erzählen darf und was nicht, aber der ist wirklich top.
Cool, super spannend. Vielen Dank für die Empfehlung. Dann werde ich mit ihm oder wir machen nochmal eine Session nochmal zum Metaverse sprechen. Ja, in dem Sinne, Toni, dir vielen Dank, dass du dabei warst. Super spannende Themen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte und gute Zeit.
Jo, dann von meiner Seite auch an Zuschauer, Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wir sind wie immer zu finden auf allen gängigen Podcast-Formaten, auf Apple Podcast, auf Spotify und mit Video auch auf YouTube. Und wie immer natürlich auch auf dem DVC, die Digital Venture Consultants LinkedIn Channel. Lasst uns ein Like da, folgt und teilt die Beiträge. Vielen Dank.